Darf euch ganz herzlich begrüßen, alle miteinander, und freue mich einfach jetzt über die Zeit, die wir miteinander im Wort Gottes auch verbringen können. Freue mich, dass ihr so zahlreich da seid. Ich hoffe, ihr seid wach und fit. Sonst müsst ihr euch nochmal strecken. Wir wollen uns heute eine Begebenheit im Lukas-Evangelium anschauen. Zuvor, Heidi und ich, wir waren vor vielen Jahren mit einer kleinen Gruppe, haben wir eine Gemeinde in Bad Geusern besucht, und einer der Gemeindeleiter hat damals bei uns in der Jugendgruppe eine Freizeit mit uns gemacht. Er ist damals schwer erkrankt gewesen an Krebs, und als er dann wieder fit war und in der Gemeinde war, war er beim Predigten an der Reihe, und er hat etwas gesagt, das fand ich passend für die heutige Predigt, darum gebe ich euch das weiter. Er hat gesagt, wisst ihr, damals, als ich im Krankenhaus gelegen bin, in diesem Bett, sind neben mir nochmal zwei Männer gewesen, die in einer guten Anstellung waren, in einer höheren Anstellung, als ich es war. Und wisst ihr, beide oder alle drei hatten wir alle das eine vor Augen. Wir wollen leben. Egal aus welcher Schicht du kommst, ob du jetzt aus einer wohlhabenden Schicht kommst oder ob es halt gerade so reicht. Alle wollen wir leben. Und alle sind wir auf der Suche nach Leben. Und alle merken wir, dieses Leben ist endlich. Und dieses Leben kann manchmal sehr schnell vorbei sein. Wir wissen nicht, wenn wir heute Abend oder wenn wir heute Nachmittag aus den Räumen hier rausgehen, ob wir nur bis zu Hause ankommen. Wir wissen nicht, ob wir diesen Tag hier auf der Erde nur leben, egal ob wir jung sind oder alt sind. Es kann sehr schnell vorbei sein. Und was wird danach kommen? Was wird kommen? Und wenn ich mein Leben Revue passieren lass, ein komisches Wort, und überleg, was habe ich in meinem Leben getan, welche Wege bin ich gegangen, und das Leben so schnell vorbei ist, habe ich mein Ziel recht ausgerichtet? Komme ich da an, wo ich ankommen möchte, oder nicht? Auf der Suche nach Leben habe ich diese Predigt überschrieben. Wollen wir gemeinsam das Lukas-Evangelium aufschlagen, Kapitel 13. Ich möchte mit euch einen Text anschauen von Kapitel 13, die Verse 22 bis 30. Und er, der Herr Jesus, zog durch die Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen von Osten, von Westen, vom Norden, von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und siehe, es sind letzte die werden Erste sein, und es sind Erste, die werden Letzte sein. Bin ich dabei? Kommt da im Herzen auf? Wird die Tür offen sein für mich? Oder stehe ich draußen? Wir merken, es ist eine sehr ernste Sache, mit der wir uns heute beschäftigen, weil es geht um die Suche nach Leben. Es geht darum, wo wird dein Platz sein, wenn du von dieser Erde gehst? Jeder Mensch, und das müssen wir uns immer wieder neu ins Bewusstsein rufen, jeder Mensch, mit dem wir reden, mit dem wir zusammenkommen, wie wir am Weihnachtsmarkt treffen, jeder Mensch hat nur zwei Möglichkeiten. Himmel oder Hölle. Es gibt kein Zwischendrin. Ewiges Leben, ewig Verderben. Es gibt kein Zwischendrin. Und wir werden nur drauf kommen, warum nicht? Es gibt kein Mittelweg. Auch wenn es oftmals irgendwie weichgespült wird. Es gibt keinen Mittelweg. Und umso schöner ist dieses Rufen, wo die Engel zu den Hirten sagen, freut euch, denn heute ist der Heiland geboren. Es gibt einen Ausweg aus der Situation, in der du stehst. Aber es gibt keinen Mittelweg. Es gibt Himmel oder Hölle, Leben oder Verderben. Für jeden Mensch, egal in welcher Stellung er ist, sei es der Papst oder sei es der Mann, der an der Straße sitzt und um Geld bittelt. Es gibt kein Zwischendrin. Und umso mehr muss uns als Gemeinde das Evangelium aufleuchten und vor Augen sein. Es ist für jeden Menschen zum Heil. Und er zog durch die Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Jerusalem war sein Ziel, weil er wusste, hier wird es vollendet. Hier wird er für die Sünden der Welt bezahlen. Hier wird er wieder auffahren zum Vater. Und am Ölberg wird er wiederkommen. Genau, Jerusalem war sein Ziel. Was hat der Herr Jesus gelehrt, als er durch die Dörfer zog? In Matthäus 9, 35 heißt es, das Evangelium vom Reich Gottes hat er gelehrt, die frohe Botschaft. Es gibt einen Ausweg, es gibt Rettung, es gibt Heil auch für dich und auch für deine Freunde und es gibt Heil auch für deine Verwandtschaft und es gibt Heil auch für deine Feinde, die dich hassen. Ich habe euch, der Benny hat es mir kopiert, einfach mal so ein Blatt, das könnt ihr nachher mitnehmen. Theoretisch habe ich es zusammengestellt. Die Heidi hat es mir abgeschrieben aus dem Buch. Das Buch hier, aus diesem Buch hier, Evangelisation. Eine gesunde Gemeinde lebt Evangelisation. Ich habe euch hier einfach mal so einen groben Abriss zusammengeschrieben, besser gesagt die Heidi hat es abgeschrieben, worum kommt's denn an? Die Frage ist, woher kommen wir Menschen? Warum lebe ich? Das ist eine grundlegende Frage, die jeder Mensch hat. Und das ist auch, deshalb wird die Frage auch sehr gerne verdrängt. Ja, wir sind ein Zufallsprojekt. Es hat bumm gemacht und auf einmal waren wir da. Man merkt, irgendwie fehlt die Substanz. Woher kommt der Mensch? Gott hat dich geschaffen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. daher kommst du. Und er schuf den Menschen nach seinem Bild. Er wollte, dass du lebst. Und er schuf dich als Mann und er schuf dich als Frau und hat dich in diese Welt gesetzt, in dem, worin du lebst. Wie ist Gott? Fragt sich der eine. Gott ist voller Liebe. Sein Handeln ist von Liebe geprägt. Gott ist aber auch heilig. Sünde und Gott können keine Gemeinschaft haben. Gott wird Sünde bestrafen. Gott ist zornig, wenn es um Sünde geht. Aber er liebt den Sünder. Er kann nicht die Augen zudrücken über dein gesamtes Leben. Das geht nicht. Auch wenn wir uns das wünschen würden. Der Mensch, er ist geschaffen im Ebenbild Gottes. Gott hat den Menschen aufrichtig geschaffen, aber wir haben die Freiheit zu handeln mit dem, was er uns gegeben hat. Wir können zur Linken oder zur Rechten gehen. Er hat uns aufrichtig geschaffen. Aber wir stehen alle unter einem Urteil. Wir sind alle Sünder, sagt die Bibel. Und wenn wir Sünder sind, dann sind wir tot in dieser Übertretung. Es kann kein Sünder mit Sünde in den Himmel kommen. Gott ist heilig. Und wir gehen unsere eigenen Wege. In Jesaja 53, Vers 6 heißt es, wir alle wandten uns auf unseren eigenen Weg. Wir gingen in die Irre wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir gehen auf dem eigenen Weg, heißt, ich bin mein eigener Herr. Und in der heutigen Zeit erleben wir das noch viel mehr. Jeder will nach seinem Gutdünken tun und handeln. Aber wir müssen eines Tages vor Gott Rechenschaft geben für unser Leben. Der eine früher, der andere später. Und diese Rebellion gegen Gott und die Sünde hat eine Trennung geschaffen zwischen Gott und dem Menschen. Was mal zusammen war, ist getrennt und kann nicht so ohne weiteres wieder zusammengeführt werden. Gibt es einen Ausweg aus dieser misslichen Lage? Paulus sagt mal, ich danke Gott dem Herrn für seine unaussprechliche Gabe, Jesus Christus, der dir Ausweg ist. Jesus ist der Weg zum Vater. Jesus ist die Brücke zum Vater. Er ist es, der für unsere Schuld bezahlt hat. Er hat die Kosten getragen für dich und für mich. Egal wie hoch sie sind. Bei ihm findest du Gnade. Bei ihm findest du ewiges Leben. Gott begnadigt uns durch seinen Sohn, wenn wir unsere Zuflucht bei ihm suchen. Und er lebt und setzt sich für uns ein beim Vater. Was ist deine Reaktion auf das Kreuz von Golgatha? Wie reagierst du darauf? Ist eine Frage, die unweigerlich gestellt wird nach dem, was wir gehört haben. Gott ist der Schöpfer, er ist auch der Richter, weil er der Gesetzgeber ist. Wir als Menschen sind abgefallen von ihm. Es gibt keinen Ausweg für uns, außer einen, Jesus Christus. Gott gibt seinen Sohn, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie reagierst du auf diese Aussage, auf dieses Wissen? Jetzt bist du an der Reihe, jetzt sind wir an der Reihe. Oder es ist dein Gegenüber an der Reihe. Wie reagierst du? Keine Reaktion ist eine Reaktion. Du möchtest es nicht. Du möchtest Jesus nicht haben. Wie reagierst du? Mit dem Mund ihn als Herrn bekennen. Umkehren zur Buße, Jesus nachfolgen, auf Jesus seine Worte hören und ihm vertrauen. Wie hoch sind die Kosten für dieses Leben? Gott selber hat seinen Sohn gegeben. Er ist das Kosten. Gott erlöst durch seine Gnade, durch das, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und jetzt erst kommen die Kosten an dich. Was sind deine Kosten? Es kostet dich dein Leben. Dein Leben in Gottes Hände zu geben und völlig sein Eigen werden. Ich habe es mal, wie gesagt, hier kurz zusammengeschrieben. Das war bloß mal überflogen. Es liegt hinten aus, wem es eine Hilfe sein kann, der kann da gerne drauf zurückgreifen. Was hat da Jesus gepredigt? Er predigte das Evangelium, die frohe Botschaft. Es gibt einen Ausweg, es gibt Heil für den Sünder, es gibt ewiges Leben. Und was ist unser Part bei dem Ganzen? Wir können keinem Menschen ewiges Leben geben. Aber wir können eines machen, und zwar schlagen wir mal gemeinsam auf Markus Evangelium Kapitel 8, Vers 22. Magst du jemand vorlesen? Laut. Vielen Dank. Das, was wir machen können, das ist das, was wir hier gerade gelesen haben. Wir können jemanden nehmen und ihn zu Jesus führen. Du kannst keinen Menschen bekehren. Du kannst keinen Menschen verändern. Du kannst keinen Menschen in der Weise retten, wie es nur Gott kann. Aber was wir tun können, wir können einen Menschen nehmen und ihn zu Jesus führen. Und einen blinden Menschen zu Jesus führen, der von alledem gar nichts sehen kann. Und warum ihn zu Jesus zu führen? Wenn wir weiterlesen, heißt es, und er, Jesus, nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf, fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er ihm noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wieder hergestellt und sah jedermann deutlich. Der Herr Jesus, wenn wir einen Menschen zu ihm führen, der Herr Jesus nimmt ihn bei der Hand und möchte ihm die Augen öffnen. Das ist eine interessante Begebenheit. Wieso hat er zwei Anläufe gebraucht, gell? Sonst sagt der Herr Jesus, ein Wort und er war gesund. Was sagt uns das? Bei manchen braucht es vielleicht Zeit oder Nacharbeit oder wie auch immer. Ich hätte gerne eine Erklärung für euch, ich weiß es nicht. Aber wir sehen danach, als der Herr Jesus ihm das Haupt erheben ließ. Zuvor hat er selber das Haupt erhoben und er saß verschwommen. Danach ließ er ihn aufblicken. Der Herr ließ ihn aufblicken und er konnte klar sehen. Und das ist das, was ein Mensch braucht, dass wir ihn zum Herrn Jesus führen und dass der Herr ihm die Augen öffnet. Da hilft aller Intellekt nichts oder man kann noch so klug sein. Wenn Gott einem Menschen nicht die Augen öffnet, kann er das Reich Gottes nicht sehen. So kam Nikodemus zu Jesus. Wie kann das geschehen? Von neuem geboren zu werden. Der Herr Jesus hat ihm die Augen geöffnet. Und so braucht jeder Mensch Jesus, dass er ihm die Augen öffnet. So haben es auch wir braucht, dass er uns die Augen geöffnet hat. Wie hat er geheißen? Der Blinde, der am Weg saß, Bartimäus. Bartimäus ruft, sitzt am Rand und sagt, Sohn Davids, hilf mir. Und Bartimäus kommt, blind, und der Herr Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Und wir denken uns, der ist blind? Warum diese Frage? Aber das Herz musste sich öffnen. Und Bartimäus sagte, Herr, dass ich sehend werde. Boah, wenn ein Mensch so zum Herrn Jesus kommt, Herr, dass ich sehend werde, dass ich die Herrlichkeit sehen kann. Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns, hat Philippus gesagt, dass ich sehend werde. Bartimäus wurde sehend und er lobte Gott für das, was er sah und ging und folgte Jesus nach. Wollen wir zum Text zurückgehen, Lukas 13, Vers 23. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Vor vielen Jahren hat mich dieses Wort so angerührt. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht mal so gegangen ist, dass du in der Fußgängerzone sitzt und dir diese Frage stellst. Oder wo immer du arbeitest, wo du viel mit Leuten zu tun hast. Herr, sind es wenige, die errettet werden? Das geht so ins Herz. Von meiner Familie, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Das geht so ins Herz. Was für eine tiefe Frage ist das, was er hier stellt. Herr, sind es wenige, die errettet werden? Wie kommt er auf die Frage? In Johannes 1, Vers 11 lesen wir, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Zuvor in den Evangelien sehen wir immer wieder diese Leute, die widersprechen. Und wenn die Wunder noch so groß sind, die widersprechen. Und wenn er Dämonen austreibt, lästern sie den Geist Gottes und sagen, durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen, treiben sie ihn aus. Und sie wollen den Sohn Gottes nicht haben. Herr, sind es wenige, die gerettet werden. Es ist leider die Situation, die von damals bis heute besteht. Sie wollen den Sohn Gottes nicht haben. Was bedeutet das Wort erretten? Ist euch das nicht schon mal komisch vorkommen? Das kann man nicht sagen, gerettet? Also mir ging es zumindest so, wenn man dachte, das ist ein seltsames Wort, erretten, was bedeutet das? Im Kolosserbrief steht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Errettet, etwas herausnehmen, herausretten, erretten, so erkläre ich mir es. Vielleicht hat nur jemand eine bessere Erklärung, bin offen dafür. Hier etwas herausretten, so wie es der Kolosserbrief hier beschreibt. Aus der Herrschaft der Finsternis, in der jeder Mensch verflochten so drin ist, dass er von selber nicht rauskommt, aber er muss das erstmal erkennen. Du hast es zuerst mal erkennen müssen, dass du Rettung brauchst. Und das Gegenüber, sei es am Weihnachtsmarkt oder Arbeitskollegen oder sonst was, wo du ein Gespräch bekommst, der muss das erst mal erkennen, dass er diese Rettung braucht. Vorhin haben wir gerade hinten draußen geredet. Der Begriff Sünde ist heute gar kein Begriff mehr. Wenn man an Sünde denkt, dann denkt man an Schokolade. Das ist komisch, oder? Oder zu schnell mit dem Auto fahren, genau. Aber Sünde ist eine klare Zielverfehlung. Dort, wo du hin hättest sollen mit deinem Leben, total der falsche Weg. Daher redet der Herr Jesus, ihr müsst Buße tun, umkehren. Buße bedeutet, du bist diesen Weg gegangen, Du hörst das Reden Gottes und kehrst um und gehst nicht von Gott weg, sondern gehst in die Richtung Gottes und gehst bis zum Kreuz. Und eins müssen wir wissen, Gott der Vater wird das Kreuz nicht umgehen, mit aller Gewissheit nicht. Wenn es eine Lehre gibt, die um das Kreuz rumgehen will und dir sagt, das ist der Weg zum Himmel, sei dir gewiss, das ist nicht von Gott. Gott wird keinem dieses Kreuz nehmen. Und wenn du meinst, du kommst drumherum, dann bist du bei denen, die draußen rufen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt. So zentral ist das Kreuz. Und wir können keinen Menschen um das Kreuz rumführen, sondern wir müssen ihn zu Jesus und zum Kreuz führen. Weil nur am Kreuz wird es Leben geben. Da kommen wir nachher nur drauf. Die Antwort vom Herrn Jesus, Vers 24. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Ringt danach. Ich habe mir gedacht, wo finde ich ein Wort, wo es ums Ringen geht? Zum allerersten Mal, vielleicht fällt euch was ein, wer weiß, ein Wort, wo es zum allerersten Mal in der Bibel ums Ringen geht. Also, sehr gut, Jakob. Ringen, gell, man kämpft und ich habe selber nie gerungen, mit meinen Geschwistern schon, mit dem Gottfried vielleicht und so. Aber man ringt und möchte die Oberhand gewinnen. Und in der Tat, Jakob ist das erste Mal, wo es ums Ringen geht und da wollen wir uns kurz wir möchten uns das anschauen, es ist wichtig zum Sehen. 1. Mose, Kapitel 32, Verse 25 bis 27, lesen wir mal. Wenn es jemand hat, darf er es gerne vorlesen. Danke dir, Marc. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Ein Ringen mit Gott war das hier bei Jakob. Ringt danach. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Wenn die Pforte so eng ist, was passt denn da eigentlich nicht durch, ist ja die Frage, oder? Also bin ich zu dick? Ja, okay. Was passt nicht durch diese enge Pforte durch? Ja? Ein großes Ego, sehr gut, ja. Die Pforte ist eng und schmal ist der Weg. Es gibt etwas, was hier nicht durchpasst. Keine Massen passen durch. Sünde passt nicht durch, sehr gut. Selbstgerechtigkeit. Das war dieses Wort in Jesaja 53, Vers 6. Ein jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg. Selbstgerechtigkeit passt durch diese Pforte nicht durch. Niemand kann zwei Herren dienen. Du passt nicht durch diese Pforte durch, wenn du zwei Herren dienen möchtest. Der Herr Jesus greift dies auf in Matthäus 6, Vers 24. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn du meinst, du kannst sowohl als auch, du passt nicht durch. Mit Sicherheit nicht. Wenn deine Habe gleichwertig ist wie Gott passt du immer noch nicht durch. Was sagt der Herr Jesus zu dem reichen Jüngling oder zu dem reichen Obersten? Geh hin, verkauf alles und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Warum sagt er das? Weil es genau sein Herz getroffen hat. Du passt nicht durch, auch wenn du alles gerne mitnehmen möchtest. Du passt nicht durch. Lukas 9, 24 bis 25. Willst jemand vorlesen? Vielen Dank. Und es geht so weit, dass dein eigenes Leben nicht durchpasst. Wenn du dein Leben retten möchtest, dein Drumherum, an dem allen festhalten möchtest und nicht dein Leben völlig aufgibst, wirst du durch diese enge Pforte nicht durchpassen, weil bei der Pforte steht das Kreuz. Paulus greift es im Römerbrief mal auf und sagt, Kapitel 6, ihr seid mit Christus gekreuzigt. Kreuzigung bedeutet sterben. Und du musst zuvor sterben, bevor du dieses Leben bekommst. Es ist eine völlige Aufgabe deines Übergabe deines Lebens in Gottes Hand. Alles. Und wir merken, diese Pforte ist eng, unangenehm und schmal, weil es uns ans Kreuz führt. Und das Kreuz war immer Sterben. Der Herr Jesus hat die Kosten getragen. Er ist gestorben. Und es war ein echter Tod. Und es war ein echt grausamer Tod. Jakob ist nicht ohne Schaden davongegangen, in Anführungsstrichen. Seine Hüfte, er hinkt. Und von da an hinkte er auch. Aber was hilft es dir, wenn du die ganze Welt gewünscht und alles mitnehmen möchtest, aber deine Seele verloren geht? Und wie viele sind es, die da rufen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben? Aber sie waren vielleicht nie am Kreuz. Wir können es nicht verschönigen. Es geht um das Leben. Wenn du das Leben suchst, das ewige Leben suchst, dann wirst du es nur am Kreuz finden. Was passt denn dann durch? Schon die nächste Frage. Wir merken, etwas passt nicht. Was passt denn dann durch? Johannes 14, 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Durch unseren Herrn Jesus. Und das geht übers Kreuz. Es ist uns kein anderer Name gegeben worden, in dem wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Der Herr Jesus hat bezahlt und durch ihn und in ihm haben wir die Versöhnung mit Gott und durch ihn und in ihm leben wir im Glauben und durch ihn und in ihm kommen wir heim zum Vater. Der Herr Jesus hat diesen Weg bereitet, der durchpasst. Aber wenn du hinein möchtest, muss dein altes Leben erstmal weg, damit er dein Leben neu machen kann. Das, was zählt vor Gott, ist nicht, ob du die Gesetze hältst oder ob du andere Wege gehst, sondern Eine neue Schöpfung ist das, was zählt vor Gott. 2. Korinther 5, Vers 17. Wir sind eine neue Schöpfung. Ohne jetzt das andere klein zu reden. Aber wenn es darum geht, heimzugehen zum Vater, dann geht es nur durch eine neue Schöpfung. Und wir merken, der Weg ist eng und schmal und unangenehm, weil er dich dein Leben kostet. Aber sonst kostet es dich die Ewigkeit, wenn du diesen Weg nicht gehst. Was bringt es mir? Das ist eine vernünftige Frage. Wieso? Was bringt es mir? Okay. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes 1, Vers 12. Johannes 3, Vers 16. Der an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Und auch ewige Freude. Johannes 15, Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude völlig werde. Oder, wer von euch hat schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt? Gibt's da irgendjemand? Ich bin ja froh, manche gibt's da nicht, okay? Wie fühlt sich denn schlechtes Gewissen an? Sehr gut. Sonst hätte es ja nicht schlecht heißen. Schlechtes Gewissen fühlt sich schlecht an. Und wann ist man froh? Wenn man wieder ein gutes und leichtes Gewissen hat, wenn die Dinge im Reinen sind. Und auch hier ist es so, Hebräer 10, Vers 22, er hat uns losgelöst von dem bösen Gewissen, ein freies Gewissen vor Gott zu haben, in Friede zum Leben und vieles mehr. Ich habe euch auch noch ein Blatt kopiert, besser gesagt der Benny. Da heißt es, unsere Identität in Christus. Und es ist um so vieles reicher als wie das, was du hier auf dieser Seite hast. Es ist um so vieles reicher, was hinterm Kreuz liegt. Was du in Christus hast. Der liegt auch hinten aus, könnt ihr gerne mitnehmen. Das sind einfach ein paar Verse. Ich habe es auch mal von jemandem bekommen. Genau. Jetzt ist die Frage, was hindert dich durchzugehen? Du weißt die Kosten, du weißt sowohl das Leben, du weißt auch das Sterben, aber was hindert dich durchzugehen? Was hindert dich? Der Unglaube. Das ich möchte nicht vertrauen. Wenn man auf dem Ölberg steht, oben, und ich habe das Vorrecht gehabt, ich durfte da mal stehen dieses Jahr, dann sieht man von oben die Stadt Jerusalem. Man sieht den Tempelberg. Und an der Stelle war der Herr Jesus, als er gesagt hat, ich habe versucht, euch zusammenzuführen und zu halten, wie eine Henne ihre Küken zusammenschart. Ich wollte euch retten, aber ihr habt nicht gewollt. Dein eigener Wille hindert dich, weil du dein Leben nicht hingeben möchtest. Lukas 19, Vers 14 beschreibt es ganz drastisch. Das ist ein Gleichnis, was der Herr Jesus sagt, wo die Bürger des Landes nicht wollen, dass dieser König über uns ist. Wir wollen nicht, dass du über uns herrschen tust, weil dort am Kreuz gibst du die Herrschaft deines Lebens auf und sagst, Herr Jesus, sei du Herr in meinem Leben. Möchtest du, dass er Herr ist in deinem Leben? Mit allen Konsequenzen, dass dein Leben nicht mehr in deiner Hand ist, sondern in seiner Hand ist. Das ist Lebensübergabe. Und dann macht dieses Wort in Römer 10, Vers 9 kriegt eine ganz andere Gewichtung, dass es heißt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, du bist der Herr, nicht mehr ich. Und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Bekennst du in deinem Herzen und mit dem Mund Jesus als deinen Herrn? Oder sagst du im Herzen, wir wollen nicht, ich will nicht, dass dieser Herr über mich ist? Und er ist so ein guter Herr. Und jeder, der mit ihm geht und an seiner Hand geht, der weiß, welch guter Herr er ist. Und wie er sanftmütig ist, von Herzen demütig, wie es dir zum Heil ist und zum Segen. Und es ist so gut, wenn du hier Ja sagst, auch wenn du nicht alles weißt, auch wenn du noch nicht weißt, was wird danach sein. Es ist so gut, wenn du hier Ja sagst, denn dein eigenes Leben wird dich nur ins Verderben bringen. Aber er wird dich zum Leben führen. Vertrau ihm, nimm seine Hand und geh mit. Es ist das Beste, was Gott uns überhaupt geben konnte, aus Gnade. Es ist so gut, ihn als Herrn zu haben. Und er nimmt dich mit und du darfst lernen von ihm. Wenn ich das nicht will, es steht dir frei. Dieser Weg steht dir frei. Aber es gibt ein zu spät. Und auch das müssen die Menschen wissen. Es gibt ein zu spät. Ist von euch schon jemand mal zu spät gekommen? Ja, genau. Das ist eine blöde Situation. Beim Bus ist es nochmal so blöd. Der ist dann weg. Gell? Und die Tür ist zu. Und der Herr Jesus weist darauf hin, dass diese Tür auch geschlossen wird. Dass der Bus weg ist. Und die Arche war weg. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, Vers 25, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. An einer anderen Stelle heiße, ich kenne euch nicht. Wer bist du? Warum soll ich dir aufmachen? Wir haben keine Gemeinschaft miteinander. Du wolltest mich nicht haben. Die Tür ist verschlossen. Und hier ist es sehr bewegend, wenn ihr 1. Mose Kapitel 7 lest, die Verse 11 bis 17, wird so detailliert beschrieben, wo es zu regnen beginnt. Am genau der Tag wird gesagt. Ein genaues Datum, wann es zu regnen beginnt. Und in Vers 17 steht dann, und er, Gott, der Herr, schloss hinter Noah zu. Noah hätte vielleicht offen lassen. Gott hat die Türe verschlossen. Und ich weiß nicht, ob Noah in der Arche des Schreien draußen gehört hat. Ich weiß es nicht. Man liest auch nichts. Aber ich habe so im Stillen für mich selber gedacht, mach mir hier eine Klammer, das sind meine eigenen Gedanken. Wieso ist Noah später dann am Weinkanger und so? Er war ein Weinbauer, war betrunken und so weiter. Ich weiß nicht. Ist ihm das alles nachgegangen? Es konnte ihn nicht kalt lassen, was da passiert war. Sicherlich die Gnade Gottes zu sehen auch, und er war gerettet. Das ist eine Frage, die ich mir selber gestellt habe. Ich will da keine theologische Dinge drüber machen, aber der Gedanke kam mir, es kann Noah nicht angerührt haben, was da passiert. Da waren Freunde dabei, da waren Bekannte dabei, da waren Arbeitskollegen dabei, Zulieferer fürs Holz und was man auch immer nennen mag. Genauso wie du Freunde, Bekannte, Verwandte hast, und es kann uns und soll uns nicht kalt lassen. Aber ich merke, dass man abgestumpft wird, weil man immer wieder Ablehnung erfährt. Und dann denkt man, ein Bruder hat zu mir mal gesagt, Die sind alle so gescheit worden. Da kannst du gar nichts mehr sagen. Und der hat resigniert und du hast ihn dann nie wieder gesehen. Also ich habe ihn nie wieder aktiv gesehen, auf Menschen so zuzugehen. Resigniert. Und die Tür wurde verschlossen. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. So mancher sitzt vielleicht hier oder ist hier schon gesessen und hat Gemeinschaft gesucht und hat in der Gemeinschaft gelebt, aber er ist nie ans Kreuz gegangen und hat nie seine Herrschaft abgeben und Jesus Herr sein lassen, sondern er lebt sein eigenes Leben. Wie auch immer das ausschauen mag. Ich weiß nicht, woher ihr seid. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Dieses schlechte Gewissen, wo wir vorher geredet haben, das wird in Ewigkeit dort bleiben und dir völlig bewusst sein. Und wenn du so schlechtes Gewissen schon gehabt hast, das so unangenehm ist, und es gibt keine Erlösung davon, und es bleibt Tag für Tag von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann ist das ein Zähneknirschen und ein Bewusstsein, ich hätte nur diesen Weg hier gehen müssen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Und es wird immer und immer wieder dir vor Augen sein. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes, die Heiden. Du und ich, von allen, aus allen Sprachen, Nationen, Leute, die hier am Kreuz ihr Leben übergeben haben, werden beim Herrn am Tisch sitzen. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein, und es sind Erste, die werden Letzte sein. Römer 16 wird es beschrieben, das Evangelium zuerst für die Juden, danach für die Griechen oder für die Heiden. Viele Erste, viele Letzte. Zum Schluss, jetzt höre ich dann auf, nochmal 1. Mose Kapitel 32. Mach's wie Jakob, aber bleib nicht Jakob. Erste Mose, Kapitel 32. Da ging es nämlich weiter. Ich lasse dich nicht los, Vers 27 Schluss. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Da fragt er ihn, was ist dein Name? Er antwortet, Jakob. Was ist dein Name? Wir würden sagen, ja, wie heißt denn? Aber hier ging es darum, was ist dein Name? Und als er sagte, Jakob, dann war das ein Bekenntnis der Sünde. Ich bin ein Betrüger und ein Lügner. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, bedeutet Gotteskämpfer. Gott veränderte diesen Mann. In Vers 31 heißt dann, Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden, Vers 32, und die Sonne ging ihm auf und das Licht des Lebens leuchtete in ihm. Jakob hinkte danach. Und vielleicht hinken wir auch danach. Aber es ist allemal besser, hinkend in das Reich Gottes zu gehen, als mit gesunden Füßen ins Verderben zu gehen. Amen.